mehr als du denkst. In dieser Adventszeit wollen wir eine Predigtreihe haben, wo wir schauen, was eigentlich es, was Weihnachten bedeutet, wie es mit Weihnachten steht. Aber dass wir auch ein bisschen weiter gucken, als wir normalerweise schauen. So mehr, als du denkst. Weihnachten ist mehr, als wir auf dem ersten Blick erkennen können. Und letzte Woche habe ich gesprochen über Weihnachten durch die Augen von Zacharias und haben geschaut, wie ein von Gott geführt wurde in die Bestimmung, die Gott für ihn hat. Gott hat mit jedem von uns einen Plan, Gott hat mit jedem von uns eine Bestimmung und Gott möchte, dass wir in das hineinkommen, was er für uns hat. Lass uns noch zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, oh Gott, oh Herr, dass wir dein Wort heute Morgen lesen können und daraus lehren oder lernen können, was es bedeutet und was du zu uns sagen möchtest heute Morgen. Herr, ich bitte in Jesu Namen, oh Gott, oh Herr, für ein Wehen und ein Wirken des Heiligen Geistes, dass du unsere Herzen heute Morgen berührst, oh Herr, und dass wir verändert nach Hause gehen. Oh Herr, wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. In Lukas 1, Vers 26 bis 38. Und in manchen Kirchen ist es so, dass wenn Gottes Wort gelesen wird, dass man aufsteht. Und ich habe gedacht, einfach für heute möchte ich das tun. Einfach aus Respekt und Ehre für das Wort Gottes. Lass uns zusammen aufstehen, während ich quasi ein bisschen längeren Teil aus Gottes Wort lese. In Lukas 1, 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt! Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Amen. Amen. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Eine Geschichte, die wir öfters gehört haben, aber eine Geschichte, die immer wieder spannend ist. Bleibt. Denn wenn wir die Geschichte uns anschauen, die Geschichte Jesu und wie er geboren worden ist in Bethlehem durch eine Jungfrau Maria, und das ist auch in unserem Glaubensbekenntnis, ist das einer der Punkte, die wir bekennen in dem christlichen Glaubensbekenntnis, dass Jesus geboren wurde von einer Jungfrau, etwas, das eigentlich unmöglich ist. Aber bei Gott ist alles möglich, haben wir soeben gelesen. Und Gott hat das gemacht, dass Maria dass der Heilige Geist über sie gekommen ist und dass die Kraft des Höchsten sie überschattet hat und dass sie deshalb ein Kind bekam. Die Geburtsgeschichte Jesu ist eine sehr wichtige Geschichte in der Bibel und wir können in dem Lukas-Evangelium können wir eigentlich sehr klar lesen, wie es zu dieser Geburt kommt. Gott ergreift in die Menschengeschichte ein und jedes Mal, wenn Gott in die Geschichte von Menschen eingreift, dann benutzt er auch Menschen. Er macht das durch einfache Menschen. Hier wird in diesem Fall wird ein Teenager-Mädchen wird ausgewählt, um der Retter der Menschen zur Welt zu bringen. Gott benutzt einfache Menschen. Letzte Woche haben wir gesehen, dass Zacharias, ein einfacher Mann, die eigentlich kaum jemand gekannt hat, die aber als Priester da gedient hat und Gott hat ihn auserwählt, damit durch ihn der Vorbote von dieser Retter der Welt zur Welt kommen würde. Und es ist interessant, dass wir hier sehen, dass Zeitangaben gemacht werden in dieser Geschichte, denn es waren 6 Monate nach dem ersten Besuch von der Engel an Zacharias, dass Maria jetzt besucht wird von dem gleichen Engel, von Gabriel. Und aus dieser Szene wird bewusst, dass Gott diese Sache ganz bewusst in die Geschichte hinein platziert. Da werden Zeitangaben gemacht, damit wir zurückrechnen können, was eigentlich genau geschehen ist. Und das bringt uns zu einer wichtigen Sache, und das ist die Frage, wann ist Jesus geboren? Es gibt viele Diskussionen. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, 25. Dezember, ist das wirklich so gewesen? Und ich habe in der Bibel nachgeschaut und ich möchte euch ein bisschen auf diese Reise mitnehmen. Wie gesagt, mehr als du denkst. Es gibt hier 2 Möglichkeiten, wann Jesus geboren wurde. Die Juden haben einen lunaren Kalender, so nicht einen solaren Kalender, so wie wir das haben. So wir haben quasi 52 Wochen, aber die lunare Kalender hat nur 51 Wochen. Und wir wissen, dass der Zacharias, das sehen wir in der Bibel in Lukas, dass er eingeteilt war als Priester und er war in der 8. Abteilung von 24 Abteilungen. Und es war so, dass die Priester, die haben immer gedient. Die haben, es gab 5 Mal, dass sie gedient haben. So. Und von diesen 5 Mal gab es 3 Mal, dass sie immer zusammen gedient haben. In diese 3 großen Feiern, die es gibt im jüdischen Bereich, haben alle Priester gemeinsam gedient. Es gab aber noch 2 Einheiten, wo sie dann separat gedient haben. Und so gibt es 24 Abteilungen, die je 2 Mal gedient haben, so 2 Wochen im Jahr gedient haben. Und das waren 48 Wochen. Und dann gab es noch diese 3 Wochen, wo die Feste waren. Und das ist insgesamt 51. Soweit hoffe ich, habe ich euch nicht zu viel verwirrt. So, 51 Wochen und die Priester in 48 Abteilungen haben separat 2 Mal im Jahr gedient. Und noch 3 Mal alle insgesamt. Und daraus können wir berechnen, wann Jesus geboren wurde. Denn es gibt 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass Jesus nicht im Winter, so wie es gelehrt wird, sondern im September geboren wurde und während das Laubhüttenfest. Und die Berechnung ist folgendes. Aus der Berechnung holt man die Information quasi, dass diese 24 Abteilungen und der Zacharias, er war Teil der 8. Abteilung. Das würde bedeuten, dass sein Dienst anfing in der 10. Woche. Und der 10. Woche ist so, er ist in der 8. und das sind schon diese ersten 2 Wochen gewesen von diesen Festen. Und dadurch kommt er quasi in der 10. Woche. Und das war an der 2. Sabbat von Monat Sivan, das ist ungefähr Mai und Juni. Und als er seinen Dienst hatte, begegnet der Engel ihm. Und kurz darauf wird seine Frau, so wie der Engel versprach, schwanger. So Elisabeth wird kurz darauf schwanger. Maria hört dann, dass sie schwanger ist und nach 3 Monaten und geht dorthin. Und 6 Monate danach ist auch Maria schwanger. Das würde dann im Monat Kislev im jüdischen Kalender sein. Und das ist Ende Dezember, rund das Lichterfest Chanukka. Und wenn sie dann schwanger würde, dann rechnen wir weiter, dann würde Jesus um die September geboren, während das Laubhüttenfest. Und einige Christen, die glauben, dass das so ist und dass die katholische Kirche eigentlich in 336 nach Christus, 25. Dezember, einfach als Geburtstag Jesu erklärt hat und dass um ein heidnisches Fest, das Saturnalia, zu ersetzen, was eigentlich das Saturnalia ist, der Geburtstag des Sonnengott, und um das zu ersetzen, haben sie dann gesagt, Jesus ist am 25. geboren, und so haben sie das ersetzt. So, das ist ein Gedanke, wie es sein könnte. Wenn es so ist, dann feiern wir eigentlich am falschen Zeitpunkt, dann wäre es eigentlich im September, dass wir Weihnachten feiern mussten. Aber die zweite Gedanke ist, Jesus würde doch also 25. Dezember oder im Winter geboren, rund Chanukka, das Lichterfest der Juden. Denn es gab diese Möglichkeit, dass der Zacharias seine erste Dienstzeit, der 10. Woche sein würde, aber seine zweite Dienstzeit würde dann in der 34. Woche, und das ist quasi 24, plus die 8 plus 2 ist 34. So in der 34. Woche wäre es dann möglich, und das würde bedeuten, dass er seinen Dienst hatte während der Versöhnungstag, und das ist Yom Kippur. In Juden ist das auch ein großes Fest. Und während Yom Kippur und die Art und Weise, wie die Engel zu ihm redet, würde dazu passen. Wenn er an die Zeit, also in diese Zeit, der Engel ihm begegnet, dann würde 6 Monate danach Maria schwanger, so wir machen die gleiche Berechnung, und das wäre dann in der Nisan, so was der erste Monat für die Juden ist, März, April ist das ungefähr, und Jesus würde 40 Wochen später geboren, und das bringt uns genau in diese Zeit. Und rund Chanukka Ende Dezember. Und die Beweise zu dieser Theorie sind, ich habe eine Sache vergessen, eine andere These für die Leute, die sagen, dass Jesus im September geboren ist, ist, dass man sagt, so spät im Winter, wir lesen, dass die Hirten im Felde waren und dass sie quasi über ihre Schafe gewacht haben. Und man sagt, so spät im Winter, dann ist man nicht mehr draußen, dann sind die Schafe quasi innen drin. Aber jetzt zu der zweiten These. So, es gibt schon im ersten Jahrhundert wird gesprochen, dass der Geburt Christi spät Dezember war. Und der Hippolytus sagt, der Christus ist im Dezember geboren. Johannes Chrysostom, der 347 bis 407 gelebt hat, er sagt, dass 25. Dezember das korrekte Datum gewesen ist. Und dass Zacharias die Begegnung mit dem Engel am großen Versöhnungstag hatte. So, das sind alle wieder Beweise, dass wir es doch richtig feiern. Frühe jüdische Quellen belegen, dass die Schafe rund um Bethlehem das ganze Jahr draußen waren. Und Schafe würden um 21. Juni, das ist der längste Tag des Jahres, würden sie trächtig. Und Schafe haben eine Tragzeit von 5 Monaten. Und das bringt uns dann, dass die Lämmer meistens im Dezember geboren werden. Und wenn das so ist, ist es sehr interessant, weil in dieser Zeit ist es dann wichtig, dass während die Lämmer geboren werden, dass die Hirten dann gerade auf dem Felde sind und dafür sorgen, um manchmal die Schafen zu helfen bei der Geburt. Eine interessante Anmerkung, dass das Lamm Gottes, Jesus ist das Lamm Gottes, wurde geboren in der Zeit, dass die Lämmer geboren werden. Was ist Fazit von dieser Geschichte? Eigentlich ist der Tag, der genaue Tag, dass Jesus Christus geboren wurde, eigentlich nebensächlich. Ob er jetzt im September geboren ist oder genau richtig hier im Dezember. Es geht darum, dass der Retter der Menschheit geboren ist. Und das ist, was wir feiern. Und das ist, weil es ist einfach ein Feier, wo wir wissen, hey, Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist, ist eines Tages tatsächlich geboren. Es ist keine Anekdote, es ist keine Geschichte, die erfunden wurde. Es ist tatsächlich geschehen. Okay, ich möchte jetzt zurück zu Maria gehen. Maria, ein junges Mädel, die eigentlich irgendwo in Nazareth geboren wurde, gelebt hat und recht unbedeutend war. In Lukas 1, Vers 48, da steht, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Von Zacharias haben wir gehört, dass er oder seine Frau und sein Leben unfruchtbar war. Und darüber habe ich letzte Woche gepredigt. Unfruchtbar. Aber von Maria sehen wir, dass sie unscheinbar war, unbedeutend. Irgendwie hat keiner sie gesehen oder keiner sie wahrgenommen. Aber die Gedanke, die ich heute weitergeben will, ist, Gott möchte Geschichte mit einfachen Menschen schreiben, Gott möchte Geschichte mit uns schreiben, aber Gott möchte Geschichte mit No Names, mit Menschen, die vielleicht niemand kennt. Und vielleicht hast du nicht das Gefühl, dass du ganz bekannt bist oder so, aber trotzdem will Gott mit dir Geschichte schreiben. Das Evangelium, die gute Botschaft Jesu ist in sich scheinbar unbedeutend und unsinnig. Weil viele Leute heutzutage stellen noch die Frage, wie kann eine Geschichte, etwas, das passiert ist für 2000 Jahre, noch relevant sein in meine moderne Zeit heute? Und auch die Bibel redet darüber, dass das Evangelium ganz anders ist, als wir eigentlich denken. Es ist viel mehr, als wir denken, aber gleichzeitig ganz anders. Denn in 1. Korinther 1, Vers 18 bis 21, da steht, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen deren, die verloren gehen, ist sie etwas Unsinniges. Aber für uns, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sie seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Eine scheinbar unsinnige Botschaft hat Gott genommen oder benutzt, um Menschen zu retten. Die Bibel sagt, dass das Evangelium ist, es ist eine Kraft Gottes zur Errettung, damit wir zum Glauben finden können. Was ist diese Botschaft? Es ist so einfach, dass jeder es verstehen kann. Und es nimmt alle Eigenleistung weg, denn es ist ein Geschenk. In alle Religionen lernen wir eigentlich, wir müssen irgendetwas tun, wir müssen irgendetwas bewirken, um gerettet zu werden. Wir müssen irgendetwas, sei es gute Taten, sei es religiöse Praktiken, wir müssen doch irgendetwas tun, um näher zu Gott zu kommen. Und die ganze Menschheit durch die verschiedenen Religionen hindurch versucht immer quasi etwas zu tun, um näher zu Gott zu kommen. Aber das Evangelium ist ganz anders. Denn das Evangelium sagt, nicht du sollst etwas tun, um zu Gott zu kommen, denn das kannst du nicht. Du kannst mit all deinen Bemühungen, mit alles, was wir tun, können wir nicht einen Schritt näher zu Gott kommen. Denn alle haben gesündigt und sie haben die Herrlichkeit Gottes haben sie verloren. So, mit all unseren Bemühungen kommen wir nicht einen Schritt weiter. Beim Alpha macht man so ein Zeichen, ne? So man sagt, wenn ich hier eine so wir schauen uns mal diese Boxen hier an und das ist so eine Latte, wo wir quasi von 0 bis 10, sage ich mal, schreiben, wie gut ist dieser Mensch. Und dann nenne ich mal eine Person, ich sage, wie gut ist der Mutter Teresa gewesen? Und viele würden sagen, ah ja, die wird ganz hoch, wie heißt das, auf diese Latte kommen, ne? So vielleicht hier so. Und wenn ich euch frage, wie hoch würdet ihr euch einschätzen? Dann sind die ganz Demütige, die sagen, vielleicht ein bisschen mehr hier. Die denken, dass sie es geschafft haben, die zeigen sich hier, so wie ich. Genau, wir messen irgendwie ab. Wenn ich fragen würde, wo steht Adolf Hitler, dann würden wir sagen, oh, so ganz, ganz unten. Und wo steht Dieter Bohlen? Da werden die Geister sich scheitern. Manche werden da sagen, manche werden da sagen. Aber die Gedanke ist, das, was wir hier am Messen sind, ist falsch. Denn es geht nicht, das ist nicht der Maßstab Gottes, um dieses Bild weiterzunehmen. Wenn das unser Maßstab ist, ist Gottes Maßstab Himmel. Verstehst du? Und mit all unseren Bemühungen, mit alles, was wir tun, kommen wir höchstens bis hier. Aber was Gott verlangt, ist Himmel. Und das erreichen wir nie. Und deswegen hat Gott das ganz anders getan. Und das ist das Evangelium. Es ist so eine einfache Botschaft. Gott hat nicht gesagt, komm zu mir, aber Gott hat gesagt, ich komme zu euch. Und das ist Weihnachten. Weihnachten ist, Gott kommt zu uns. Gott kommt in unsere Situation. Stellt euch mal vor, dass der Retter der Welt in einen stinkenden Stall geboren wird. Weißt du, so Gott hat, der König dieser Welt, der Retter dieser Welt, kommt und er sagt, ich gehe auf der unterste Stufe und stelle euch mit euren Schwächen, mit euren Fehlern, ich stelle, ohne dass Jesus gesündigt hat, ohne dass er Fehler gemacht hat, aber er hat sich auf diese Stufe mit uns gestellt. Er ist Mensch geworden, um Menschen zu retten. Gott kommt zu uns. Und dann geht es weiter. Jesus, er hat den perfekten, den vollkommenen Leben gelebt hier auf Erden und er stirbt. Und nachdem er stirbt für unsere Schuld, er wird ans Kreuz genagelt, obwohl er unschuldig war. Und er nimmt all unsere Mist, all unsere Sünden, all unsere Fehler, nimmt er auf sich und er stirbt stellvertretend für uns an unserer Stadt. Und jetzt ist es vollkommen. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, war der Preis bezahlt. Und jetzt können wir, wenn wir einen Schritt machen, und das ist das Einfache, und das ist oft dieser Haken, wo Leute scheitern, und das ist, was wir nur tun müssen, ist das Geschenk, das Gott uns in Jesus Christus anbietet, annehmen. Und manche Leute haben Schwierigkeiten, Geschenke anzunehmen, weil ich habe nichts dafür getan. Ich kriege es einfach so. Und ich muss doch irgendetwas tun. Kennst du das? Manchmal schenkst du jemandem etwas, er sagt, nein, und nee, das kann doch nicht wahr sein, das ist so ein teures Geschenk. Willst du etwas dafür haben? Kann ich etwas tun, um das irgendwie auszugleichen? Aber die Gedanke von einem Geschenk ist nicht, um es auszugleichen. Die Gedanke von einem Geschenk ist, es anzunehmen. Deswegen schenken wir. Wir schenken doch nicht um, damit du, es gibt manche Traditionen, wenn du mir das geschenkt hast, dann muss ich gucken, okay, nächstes Mal muss ich dir auch das nächste schenken und dann guckst du und ja, und dann muss ich wieder schenken. Aber das ist der falsche Gedanke dabei. Scheinbar und unsinnige Botschaft. Einfach annehmen, was Jesus für uns ans Kreuz getan hat und du bist gerettet. Kann das wirklich sein? Aber Gott schreibt Geschichte mit etwas, das für die Weißen eine Torheit ist. Für die Weißen, die sagen, nein, das ist zu einfach. So einfach können wir uns das nicht machen. Und viele Leute haben Probleme, um Jesus Christus wirklich aufzunehmen, weil sie sagen, das kann doch nicht wahr sein. Das ist zu einfach gemacht, zu unsinnig. Maria steht hier und ihr Leben ist unscheinbar. Aber Gott will mit ihr Geschichte schreiben. Wir sehen das Maria, als sie die Engel sieht. Und wahrscheinlich war das eine sehr furchterregende Sache, mal einen Engel zu sehen. Ich habe noch nie einen Engel gesehen, aber natürlich habe ich einen Engel gesehen. So, meinen Engel habe ich natürlich gesehen. Noch gerade die Kurve gekriegt. Aber ein Engel vom Himmel habe ich noch nicht gesehen. Und als Zacharias und Maria und die Hirten Engel sahen, die waren alle so, die Engel, die fangen alle an mit, hab keine Angst. So, irgendwie war es wichtig, weil sie hatten alle Angst. So, sie mussten erst sie alle beruhigen. Nein, du bist nicht verrückt. Nein, es ist alles okay. Nein, es ist keine, wie heißt das, eine Verdammnisbotschaft kommt jetzt. Hab keine Angst. Maria, hab keine Angst. Zacharias, hab keine Angst. Die Hirten, habt keine Angst. Und dann kommt eine Botschaft von Gott durch diese Engel und Maria, die weiß nicht, was sie hört. Genau so ging Zacharias, oder? Zacharias hat gesagt, das kann nicht wahr sein. Und er hatte Unglaube in seinem Herzen. Aber Maria, die hört das und sie sagt eigentlich auch, bin ich gemeint? Bin ich wirklich gemeint? Redest du wirklich mit mir? Hinter mich schauen, ob du vielleicht mit jemand anderem sprichst? Bin ich gemeint? Ich bin doch eigentlich niemand. Aber wenn du niemand bist oder dich so fühlst, dann will gerade Gott dich benutzen. Denn Gott schreibt mit uns alle Geschichte. Und wir können alle einen Unterschied machen in dieser Welt. Also eine Sache, die wir in der nächsten Schrittekurs weitergeben, ist, wir wollen als Gemeinde wollen wir einen Unterschied machen. Und jeder Einzelne ist gefragt. Jeder Einzelne. Und manchmal verkaufen wir uns zu gering. Ja, Demut ist gefragt, aber gleichzeitig sollen wir wissen, Gott schreibt Geschichte und große Geschichte mit einfachen Menschen. Mit du und ich. Aber dann kommt die Gottesbegegnung. Als der Engel erscheint, dann ist genau das Gleiche, was mit Zacharias passiert, passiert auch mit Maria. Plötzlich, die ganzen Jahre war nichts und plötzlich ist der Moment gekommen, aber doch in Gottes festgesetzte Zeit. Unerwartet, aber doch von Gott geplant, kommt ein Engel und diese Begegnung wird ihr ganzes Leben verändern. Und wir haben alle verschiedene Gottesbegegnungen. Nee, wir werden nicht alle Engel sehen. Und in der Bibel sehen wir nicht, dass alle Begegnungen mit Gott Engelbegegnungen waren. Aber es gibt verschiedene Begegnungen. Ich möchte drei Begegnungen kurz erwähnen. Es gibt ein auf dem Weg nach Damaskus Begegnung. Kennt ihr die Geschichte noch? Die Geschichte von Paulus, der eigentlich gegen Gott ist und eigentlich seinen eigenen Weg geht und dann auf dem Weg nach Damaskus begegnet ihm Jesus. Und sein Leben verändert sich und er wird ein neuer Mensch. Kennen wir Menschen, die gegen Gott sind, die eigentlich sagen, ich will nichts von Gott hören, ich gehe meinen eigenen Weg, ich tue mein eigenes. Ich bete für Menschen, die wirklich weit weg von Gott entfernt sind, dass sie auf dem Weg nach Damaskus Begegnungen mit Gott haben können. Dass Gott sie erscheint. Es gibt sogar, Saulus war sogar ein Feind von Gott in die Zeit. Er hat sich gegen die Gemeinde gestellt und Gott begegnet ihm. Und als diese Begegnung passiert, ist es es hat ausgesehen, als ob nichts passiert ist. Er hat ein Licht gesehen, die Leute um ihn herum haben etwas gemerkt, aber sie haben keine Stimme gehört, sie haben nur gesehen, da ist etwas mit Paulus passiert. Aber die Begegnung, die er hatte, war laut und deutlich. Er hörte Jesus, die zu ihm sprach und er wurde ein völlig anderer Mensch. Dann gibt es der auf dem Weg nach Damaskus, aber auch auf dem Weg nach Jericho Begegnungen. Und der auf dem Weg nach Jericho Begegnung geht um den barmherzigen Samariter. Er war auf dem Weg nach Jericho, steht in der Bibel. Und das sind diese Begegnungen, die durch dienende Menschen, die einen Unterschied machen. Wir liegen da am Rande des Weges und da kommen fromme Geschwister vorbei, aber wir werden nicht von Gott begegnet durch diese religiösen Menschen. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der Mann lag am Straßenrand und da kommen Priester, da kommen fromme Leute, kommen vorbei, aber die machen so einen Bogen. Das, was wir auf dem Weg nach Jericho begegnet sind, sind nicht die Leute, die wir denken, dass sie es sein werden. Manchmal sind es ganz andere. Manchmal ist es der Samariter. Von der Samariter hat niemand es gedacht, weil er war der Outcast, er war der Ausländer, er war derjenige, der keine, wie heißt das, angeschaut hat. Und Gott hat diese scheinbar Unscheinbare benutzt. Der scheinbar Unbedeutende hat Gott benutzt in dieser Situation. Und hier wird es wirklich praktisch. Wenn wir einen Unterschied machen wollen, wenn wir wirklich am Ende unseres Lebens sagen wollen können, dass Gott etwas durch mich hindurch tun konnte, muss ich einfach in diese kleinen Sachen treu sein. Manchmal sind es diese kleinen Sachen, wie in der Familie oder in der Gemeinde oder überall, wo du es auf deine Arbeit, einfach in die kleinen Sachen treu sein, in die unscheinbaren Sachen treu sein und praktisch werden. Keine schönen Worte, sondern Begegnungen durch Taten machen den Unterschied. Auf dem Weg nach Jericho würde der Mann nicht geholfen durch diese fromme und diese geistliche Sachen, die da gemacht wurden. Er würde geholfen durch einen Samariter, der Mitleid hatte und Mitleid gespürt hat und einfach hingegangen ist, diesem Mann geholfen hat, seine Tasche, Portemonnaie geöffnet hat, den Rechnung bezahlt hat und dafür gesorgt hat, dass dieser Mann nicht starb am Straßenrand. Und dann gibt es noch einen dritten, und das ist den auf dem Weg nach Emmaus-Begegnung. auf dem Weg nach Emmaus. Jesus war gerade vom Tod auferstanden. Und die Jünger, die sind total traurig. Und sie haben so ein Trauer in ihre Herzen, denn ihr Herr und Meister, ihr Heiland ist tot. Und dann begegnen sie jemandem und sie begegnen den auferstandenen Herr, Jesus Christus, aber merken es noch nicht mal. Entweder Jesus hat ganz anders ausgesehen oder sie waren so voller Trauer, dass sie überhaupt nicht aufgepasst haben, wer sie vor sich haben. Und manchmal passiert auch diese auf dem Weg nach Emmaus-Begegnung. Gott begegnet uns und es sieht unsichtbar aus. Es sieht aus, als ob wir erkennen es nicht. Wir werden ganz stark von Gott begegnet. Der auferstandene Herr begegnet uns. Aber wir fühlen nichts, wir spüren nichts und denken deswegen, dass es keine Begegnung ist. Und das ist manchmal traurig, dass wir Gott begegnen können, dass Jesus da ist, dass Jesus uns weiterbringen will, dass Jesus uns weiter lehren will, aber wir sind nicht offen dafür, weil wir Jesus nicht sehen können. Manchmal ist es der Jesus in unserem Bruder, in unserer Schwester, die wir nicht erkennen. Manchmal sind es die Worte Jesu, die ein Nachbarn dir sagt. Manchmal sind es sogar unbekehrte Leute, die Jesus nicht kennen, die dir einen guten Rat geben und dir sagen, wo es lang geht. Aber du bist nicht offen dafür und es ist eine Begegnung auf dem Weg nach Emmaus. Jesus, der auferstandene Herr, will zu dir reden und will dir weiterbringen, aber du bist irgendwie ganz anders und erkennt nicht, dass der Herr zu dir redet. Es gibt einen Unterschied zwischen Zacharia und Maria. Ihre Geschichte ist fast ähnlich, fast identisch, aber trotzdem gibt es einen Unterschied. Denn wenn wir schauen und sehen, dass Zacharias gezweifelt hat an die Verheißung oder an das Reden, das was Gott sagt, sehen wir, dass Maria nicht zweifelt, obwohl sie die gleichen Worte äußert, aber sie zweifelt nicht, sie glaubt. Es geht hier um Zacharias Zweifel, aber um Marias Glauben. Zacharias sagt, als er vom Engel besucht wird, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Er will ein Zeichen haben und er kriegt dann irgendwann dieses Zeichen, worum er gefragt hat, aber nicht so, wie er das wollte, denn er wird stumm, seine Stimme geht weg, er kann nicht über diese freudige Ereignis, die jetzt passieren wird, mehr sprechen. Das war das Zeichen wegen seinen Unglauben. Und Maria, die sagt aber fast das Gleiche, aber trotzdem sehen wir, dass sie in Glauben spricht. Denn sie sagt, wie soll das geschehen? So, sie versteht es nicht. Es ist nicht Unglaube, aber Unverständnis. Es ist nicht, dass sie nicht glaubt, aber sie versteht es nicht. Und dann erklärt der Engel das Ganze und dann gibt er ihr ein Zeichen. Er gibt ihr etwas, was sie nehmen kann, das ihr Glauben stärken kann. Was sagt er? Inmitten von dieser Geschichte, du bist eine Jungfrau, aber du wirst schwanger werden und der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst ein Kind bekommen, obwohl du noch keinen Mann kennst und du wirst, wie heißt das, und dieses Kind wird Jesus heißen und was soll das? Das kann ich doch nicht glauben. Wie soll das geschehen? Und dann sagt er, deine Tante ist das Gleiche widerfahren. Geh mal zu deiner Tante. Sie ist schon eine alte Frau, kann eigentlich keine Kinder bekommen, aber sie ist jetzt schwanger. Und bei Gott ist alles möglich. Und als sie das hört, dann greift sie danach. So, wenn ich, ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht sehen, aber ich habe, wenn ich schaue danach, was tut sie? Das Erste, was sie tut, ist, sie handelt auf den Glauben, den sie jetzt bekommen hat. Wer glaubt, der handelt. In Lukas 1, Vers 39 bis 40 steht, bald danach machte sich Maria auf den Weg und eilte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und sie begrüßte Elisabeth. So, als sie es gehört hat, der Engel war weg und das Erste, was sie tut, ist, ich muss zu Elisabeth, ich muss nach Elisabeth, denn wenn das stimmt, dann stimmt das mit mir auch. Wenn das wahr ist, dann ist das das Zeichen, dass die Worte, die Gott über mein Leben gesprochen hat, wirklich passieren werden. Und sie geht so schnell, wie sie kann, geht sie nach Elisabeth. Wenn Gott zu euch gesprochen hat, wenn Gott zu dir gesprochen hat, halte fest daran und beschäftige dir mit diesen Gedanken, die Gott in dein Leben gesprochen hat. Gehe zu Elisabeth. Gehe dorthin, wo du die Bestätigung bekommen kannst von das, was Gott über dein Leben gesprochen hat. Und als sie Elisabeth sieht, dann weiß sie es. Und Elisabeth, wenn sie Maria sieht, dann hat auch sie eine Gottesbegegnung. Sie wird erfüllt vom Heiligen Geist, sagt es. Und das Kind in ihr Bauch wird erfüllt vom Heiligen Geist und sie fängt an, prophetisch zu reden. Lukas 41, Vers 1, Vers 41 bis 43. Als Elisabeth ihren Gruß hörte, hupfte das Kind in ihren Leib. Da wurde sie vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut, gesegnet bist du von Gott auserwählt unter allen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Das sind hochprophetische Worte, die sie hier äußert. Denn sie sieht, was passiert. Sie sagt, die Mutter meines Herrn, die Mutter meiner Erlöser steht vor mir. Ich kenne die Geschichte. In der katholischen Kirche ist das einer der Punkte, die sie immer wieder, wie heißt das, groß machen. Sie ist gebenedeit oder gesegnet ist sie unter die Frauen. Und diese, so Elisabeth, es kommt in ihr hoch und sie preist Gott. Gesegnet bist du von Gott. Gott will mit einfachen Menschen Geschichte schreiben. So, wir glauben, dass Maria nicht wie Jesus Jesus ist der Sohn Gottes. Maria ist ein Mensch wie du und ich. Und wir tun hier nicht an Maria Verehrung. Aber was wir hier sehen, ist, dass Gott ein einfacher Mensch, ein einfaches Mädchen, eine einfache Person wie du und ich nimmt und Geschichte schreibt. Und die Frage ist, wo stehst du? Wo lässt du Gott Geschichte mit dir schreiben? Wo sagst du, hier bin ich, ich möchte einen Unterschied machen und ich gehe den Weg mit Gott? Gott möchte Geschichte mit uns schreiben. Was Gott mit dir vorhat, ist mehr, als du denkst. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich habe heute keine Zeit gehabt, um über diesen anderen Aspekt zu sprechen von Maria, ihr Leben. Und das ist auch ein Teil, was passieren wird, wenn wir in das hineingehen, was Gott mit uns vorhat. Denn ihr wisst, zwischen den Zeilen lesen wir, dass Maria hingeht zu ihrer Tante, 3 Monate dort bleibt und dann nach Hause kommt. Und dann ist das Wunder der Empfängnis durch den Heiligen Geist schon geschehen. So, sie kommt zurück nach Hause und ist schwanger? Und wie soll sie das denn Josef verkaufen? Und wie soll sie das ihre Eltern verkaufen? Und wir lesen nicht über die Unverständnis, ein teilweise so von Josef, aber darüber werden wir nächste Woche hören. Aber weißt du, dieses Unverständnis, das, wodurch wir manchmal gehen, wenn wir Geschichte schreiben wollen mit Gott. Ich möchte euch heute ermutigen, um zu sagen, ja, ich will. Aber ich muss auch dazu sagen, den Weg, den wir dann gehen, ist nicht immer ein Weg, wo alle uns loben werden. Und also diese Begegnung, die Maria dann hatte mit Elisabeth, wo sie gelobt wird, sie gesegnet, wow, das wollen wir alle. Aber durch diese Schande hindurchgehen, wodurch Maria gehen musste, als Unverheiratete in einer Kultur, wo das überhaupt nicht angenommen wurde. Aber lass uns Geschichte mit Gott schreiben. Denn wir kennen, wir wissen, wie es letztendlich wird. Wir wissen, dass Gott jede einzelne von uns gebrauchen möchte und es auch tun wird. Halleluja. Halleluja. Ich möchte, so wie wir das immer am Ende des Gottesdienstes tun, die Gelegenheit geben für Menschen, die Jesus noch nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Ich habe das Evangelium versucht zu erklären mit diesem Gedanke von dieser Latte, wo wir versuchen, nach Gott zu gehen, aber es ist Gott, der zu uns kommt. Und was wir tun müssen, ist dieses Geschenk, das Gott uns in Christus anbietet, aufnehmen. Und die Frage ist, wie tun wir das? Es ist ein einfaches Gebet, womit wir das tun. Wir sagen einfach, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und ich nehme dich auf als mein Herr und mein Erlöser. Und wenn wir das vom Herzen tun, dann verspricht die Bibel, dass wir von Neuem geboren werden. Und wenn du heute Morgen da bist und du hast diese Entscheidung noch nie gemacht oder nicht bewusst getan, dann möchte ich dich bitten, um heute es zu tun. Und wir wollen gemeinsam beten. Und wenn du nach dem Gebet, wäre es gut, dass du mit jemandem sprichst. Komm zu mir oder komm zu einer der Mitarbeiter und rede und erzähle von der Entscheidung, die du getroffen hast. Und dann wollen wir dich auch gerne weiter begleiten in die nächsten Schritte, die du gehen kannst. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich komme vor dein Thron der Gnade. Und ich bitte, vergib mir meine Schuld. Ich brauche deine Vergebung. Ich habe viel Mist gebaut in mein Leben. Und ich brauche, dass du mir vergibst. Ich nehme dich heute auf als mein Herr und mein Erretter. Du bist der Christus. Danke, dass du mich aufnimmst als dein Kind. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Leite mich auf deine Wege. Ich möchte für immer zu dir gehören. Und von jetzt werde ich dir nachfolgen. Denn du sollst mein Herr und mein Erlöser sein. In Jesu Namen. Amen.